in my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Fokus Südwest, zusammengestellt am 27. Juni 2024 bei Radio Dreikland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Die Themen: Stuttgart 21, jetzt versucht sich die CDU in Nachfragen. Finanzprobleme im linken Zentrum Freiburg. Mit der Inflation und Pandemie kamen die Probleme. Kunstwoche in Basel, politischer Protest, Regenwetterkommerz und Komposttoiletten. Erzählt in 25 Minuten, verstümmelt auf den Rest der Sendung durch mich. Stuttgart 21 wird immer mehr zur Belastung auch bundesweit. Und ich bin jetzt verbunden mit Werner Sauerborn vom Aktionsbündnis Stuttgart 21. Erstmal herzlich gegrüßt.
Guten Morgen nach Freiburg.
Augenblicklich läuft einiges. Das heißt, Stuttgart 21 ist natürlich immer irgendwie ein bisschen in den Medien drin, aber inzwischen auch wieder verstärkt in den Medien. Du bist jetzt momentan in Berlin. Und da gibt es auch wiederum einiges zu hören zum Thema Stuttgart.
Ja, also heute finden in Berlin einerseits der Aufsichtsrat der DB AG und andererseits auf Antrag bemerkenswerterweise der CDU-CSU-Fraktion gibt es eine Sondersitzung spontan beantragt zum Thema Stuttgart 21. Die ist leider nicht öffentlich auf Antrag der Ampelparteien. Da wären wir gerne auch hingegangen. So demonstrieren wir hier und da mal ein bisschen, aber so einen richtigen Adressaten gibt es da halt nicht. Und da geht es darum, dass Stuttgart 21, das ging ja bundesweit durch die Medien, sich erneut verschiebt. Das wusste man schon lange, hat man dann geschickterweise zwei Tage nach dem großen Wahltermin verkündet. Und ein paar Wochen vorher gab es ein Gerichtsurteil in Stuttgart, wahrscheinlich letztinstanzlich, dass alle Mehrkosten inzwischen, also nicht gedeckte Mehrkosten von inzwischen 7,5 Milliarden Euro allein der Bahn angelastet werden und die Projektpartner, die unseres Erachtens genauso mitverantwortlich sind für das Desaster, kommen daraus, ohne dass sie weitere finanzielle Belastungen zu tragen haben. Und das alles sorgt jetzt schon für eine erhebliche Unruhe, zu Recht und spät zwar, aber zu Recht auf Bundesebene. Und das ist, glaube ich, der Hintergrund, warum das jetzt Wellen schlägt und warum sogar die CDU-CSU jetzt nervös wird.
Wieso wird der Steuerzahler, das heißt die Steuerzahlenden, in dem Fall nicht nervös? Die Projektpartner sind ja eigentlich im Prinzip alles öffentliche Hände, die dann normalerweise geben müssen. Und wenn die Bahn jetzt hier in die Pflicht genommen wird, dann ist es ja eher so, dass diejenigen, die die Steuern zahlen, sprich der Bund, dafür einspringen müssen.
Am Ende ist es auf jeden Fall so. Es würde jetzt wahrscheinlich erst den Etat der Bahn, die ja ohnehin mit 35 Milliarden schon verschuldet ist und jetzt noch unter weiteren Kürzungen infolge des Bundesverfassungsgerichtsurteils zu leiden haben wird, wichtige Projekte schon streichen muss, die wird es zuerst treffen. Aber der Bund ist halt Gewährträgerhafter für die Bahn und muss bei finanziellen Defiziten einspringen. Also von daher trifft es immer am Ende den Steuerzahler oder der Bahntickets, den Bahnkunden. Werden es am Ende auszubaden haben, aber es macht trotzdem einen Unterschied, wen es zuerst trifft, weil bei dem ist dann sozusagen in dem jeweiligen Haushalt erstmal Feuer unterm Dach. Und jetzt hat es eben den Bund getroffen und da ist jetzt inzwischen eben Nervosität, weil sie allmählich nicht mehr wissen, wie das alles finanzierbar ist mit diesen zunehmenden Defiziten der Bahn, wo sie kürzen sollen. Und dann gibt es schon Konflikte, welche Projekte weitergemacht werden sollen. Und da steht auch zur Debatte einige für Stuttgart 21 aus Sicht des Projekts wichtige weitere Projektabschnitte eben nicht mehr zu finanzieren. Es wird spannend werden, wie das ausgeht.
Auf jeden Fall wird das spannend werden. Die CDU-CSU hat jetzt ja praktisch diesen Vorstoß gemacht. Die sind ja augenblicklich sozusagen in der Opposition, zumindest im Bunde. Wie verhalten sich denn da überhaupt die Parteien, außer dass die Opposition eben bei denjenigen, die gerade am Ruder sind, da Kritik äußert?
Also man kann natürlich den Verdacht haben, dass das ein bisschen eben die Oppositionsrolle ist, halt die Regierung zu kritisieren, obwohl die CDU natürlich selber tief drinsteckt in diesem ganzen Schlamassel. Sie war ja eine der Initiatoren dieses Projekts. Aber es ist ja nicht nur, es ist erstmal jetzt 15, 20 Jahre nach dem Startschuss von Stuttgart 21. Insofern sind auch neue Personen an Bord. Und andererseits erlebt man bei der CDU zum Beispiel entlang der Gäubahn, die von Südwesten ja zum Kopfbahnhof, zum Hauptbahnhof führt und die jetzt damit bedroht ist, dass sie für längere Zeit gekappt werden soll. Das bringt jetzt auch CDU-Politiker entlang der Gäubahn, also Rottweil, Singen, Richtung Bodensee, auf die Palme, weil die sagen, uns ist was ganz anderes versprochen worden. Das wäre alles ein tolles Projekt, Stuttgart 21. Jetzt erleben wir, dass wir hier abgekoppelt werden vom Stuttgarter Hauptbahnhof. Also da sind auch CDU-Politiker aus eigenen Gründen inzwischen sauer. Das Einzige, was wir jetzt eigentlich noch uns wünschen würden, dass auch bei den Grünen mal ein paar mal die Stimme erheben und sagen, so können wir nicht weitermachen.
Apropos, was ist eigentlich uns damals versprochen worden, als wir da abgestimmt haben zu Stuttgart 21?
Also formal ist darüber abgestimmt worden, ob das Land Baden-Württemberg seinen Finanzanteil an dem Projekt weiter bezahlen soll oder nicht. Aber de facto ist natürlich über das Ganze abgestimmt worden, auf einer Faktenbasis, die man im Nachhinein als völlig falsch, um nicht zu sagen verlogen, darstellen muss. Im Grunde, wenn man diese Faktenbasis, die damals zugrunde gelegt worden ist, zum Maßstab heute macht, müsste man auch heute noch sagen, dann darf das erst recht nicht weitergebaut werden. Es war versprochen worden für 5,5 Milliarden, jetzt sind wir bei 11,8 und das ist noch lange nicht das Ende. Es ist versprochen worden, der Tiefbahnhof würde erweitert, was technisch gar nicht geht. Bäume würden gerettet werden, was ich als falsche Ansage. Es wurde verkündet, der Bahnhof hätte eine bis zu doppelte Leistungsfähigkeit und würde demnächst, also man müsste nur noch kurz fertig bauen, all das wurde versprochen, alles über riesen Werbemaschinerie in die Abstimmungsmaschinerie da eingebracht und hat dann zu diesem Ergebnis leider geführt. Aber jeder, der sich das anguckt, muss im Nachhinein sagen, ich bin getäuscht worden.
Jetzt gibt es eine Sondersitzung des Bundesverkehrsausschusses. Was ist von dieser Sondersitzung praktisch zu erwarten? Informieren sich die Leute da nur? Oder können die auch irgendwas entscheiden?
Also so wie die beantragt worden ist, die Sitzung, da hört man schon eine gewisse Empörung bei denen, die das beantragt haben, heraus. Also es soll erklärt werden, warum es wieder zu dieser Verspätung kam. Man ist stinkesauer, dass man es vorher nicht erfahren hat. Und was das Wichtigste eigentlich ist, es sollen Verantwortlichkeiten geklärt werden. Es soll geklärt werden, wer ist für das ganze Debakel mit Stuttgart 21 verantwortlich. Da kann man natürlich nicht erwarten, dass das in 2 Stunden einer Sondersitzung geklärt wird. Deswegen wäre unsere Hoffnung, dass sich eine Bundestagsmehrheit findet, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, der dann zu Stuttgart 21 und überhaupt, hängt ja miteinander zusammen, zu dem ganzen Bahnchaos, was wir seit Jahren erleben, beraten müsste und mal wirklich gucken müsste, wem haben wir das eigentlich zu verdanken, was viele Bahnkunden jeden Tag erleben.
Du bist jetzt eher in Berlin. Was hast du heute noch vor?
Heute kann ich leider nichts mehr machen. Andere aus der Gruppe gucken noch, wo sie irgendwo noch mal ihr Banner aufspannen können. Aber es gibt keinen richtigen Ort, seinen Unmut, seine Kritik zum Besten zu geben. Die Herrschaften fahren mit ihren dicken Limousinen in die Tiefgarage. Man sieht sie nicht. Die Sitzung des Ausschusses ist nicht öffentlich. Da gibt es auch keinen Ansatzpunkt. Von daher kann man hier nicht mehr viel ausrichten. Wir haben eine Pressemitteilung gemacht. Wir tun, was wir in unserem bescheidenen Rahmen tun können. Aber im Grunde ist der eigentliche Gegner des Projekts das Projekt selbst. Die Widersprüche des Projekts, die sind es, die es irgendwann unrealistisch machen, es noch weiterzumachen.
Ihr könnt selber hier an dieser Sondersitzung beziehungsweise nicht das Ohr hinlegen und da zuhören. Kommt da irgendwas raus? Das heißt, gibt es irgendwelche Protokolle, die ihr nachlesen könnt?
Ich nehme an, dass die Journalisten fragen werden. Die werden fragen, was ist denn jetzt rausgekommen? Man wird sicher im Laufe des Tages oder morgen wird man sicher hören, was da gelaufen ist. Insgesamt verspreche ich mir, dass inzwischen bundesweit wahrgenommen wird, was die Folgen dieses Projekts sind. Das ist eben nicht ein rein Stuttgarter Projekt. Es hat finanzielle Auswirkungen bundesweit und es hat auch verkehrstechnische Auswirkungen bundesweit, weil diese Störungen und diese ganzen Pannen, die werden sich unendlich fortsetzen, wenn nicht endlich mal die Notbremse gezogen wird. Und die haben Ausstrahlung auf den Bahnverkehr bundesweit. Verspätungen setzen sich fort und dieser Bahnhof ist ein Nadelöhr. Und das wird nicht zu beseitigen sein. Und Verspätungen, die dadurch ausgelöst werden, die gehen in Wellen in den Zugverkehr jeden Tag. Und das werden die Bürger überall, auch nördlich der sogenannten Knödellinie, zu spüren bekommen.
So, Werner Sauerborn vom Aktionsbündnis Stuttgart 21, heute aus Berlin. Und es findet in Berlin eine Sondersitzung des Verkehrsausschusses zu Stuttgart 21 statt. Ich danke mal für das Gespräch.
Ich auch.
Zunächst mal an dich. Was macht das Linke Zentrum zurzeit für dich aus?
Vielen Dank erstmal für die Interviewanfrage und wir freuen uns total, dass wir die Möglichkeit haben, jetzt auch bei RDL über die aktuelle Situation vom Linken Zentrum zu sprechen. Was macht das Linke Zentrum für mich aus? Also ich bin seit über 12 Jahren jetzt quasi im Linken Zentrum organisiert. Ich habe den Raum mit aufgebaut. Der Raum ist für mich eine Art zweites Zuhause. Es ist ein Ort, an dem Menschen zusammenfinden, sich politisch organisieren, sich weiterentwickeln können, sich politisch entfalten können, an dem Debatten stattfinden, und auch Solidarität gelebt wird. Und ja, das sind viele verschiedene Aspekte, die für mich in dem Raum zusammenkommen und ihn deshalb gerade auch aus einer linken Perspektive so wichtig machen, weil es wenige dieser Räume gibt, die Menschen zur Verfügung stehen, um sich politisch zu organisieren.
Jetzt ist das Litz gerade finanziell ein bisschen am Struggeln. Das war in letzter Zeit immer wieder über verschiedene Kanäle vernehmbar. Was ist da denn gerade eure finanzielle Situation?
Genau, das Linke Zentrum ist ein Ort, der frei ist von staatlicher Förderung, also anders als manch andere subkulturellen oder sozialen Räumlichkeiten erhalten wir keine Gelder von staatlichen Institutionen oder größeren Stiftungen oder Ähnlichem. Also genau, seit über 12 Jahren ist der Raum frei finanziert über Spenden, die wir einmal durch den laufenden Betrieb einnehmen, über Getränkespenden, aber auch Privatspenden, Daueraufträge, die Menschen einrichten, um uns finanziell zu unterstützen. Jetzt haben wir 2 Jahre Pandemie hinter uns, also wo irgendwie soziale Isolation sehr groß war, in einer Zeit, in der auch in unseren Räumlichkeiten nicht besonders viel los war. Und gleichzeitig haben wir jetzt eine ganze Zeit irgendwie einen massiven Anstieg einer Inflation, was dazu geführt hat, dass viele Menschen ihre Daueraufträge gekündigt haben und eben auch die Spendensituation insgesamt schwieriger ist. Es finden weniger Veranstaltungen statt, über die auch konsumiert wird in unseren Räumlichkeiten. Und das bringt uns in eine schwierige finanzielle Lage, weil wir auf diese Gelder angewiesen sind, um unsere Monatsmieten zu zahlen, um laufende Kosten zu decken. Genau, es fällt immer mal wieder was Kleines an Reparaturarbeiten oder Ähnlichem. Das kostet natürlich alles Geld. Und da stehen wir gerade auf wackeligeren Beinen und haben einen Aufruf gestartet, um da irgendwie wieder Stabilität für diesen wichtigen Raum reinzukriegen.
Wie würdest du denn sagen, war das im Verlauf von den letzten Jahren? Also ist es jetzt relativ plötzlich gekommen oder zieht sich das schon länger hin?
Nee, das zieht sich schon ein bisschen länger hin. Also wie gesagt, 2020 oder 2019, der Start der Pandemie, also diese Jahre haben schon einen starken Einfluss darauf genommen, wie viele Menschen sich in den Räumlichkeiten bewegen, haben starken Einfluss darauf genommen, wie viel Menschen verdienen und wie viel sie auch abgeben können. Das heißt, es ist schon ein längerer Prozess. Davor waren wir in der Regel sehr stabil. Und jetzt ist es einfach so, dass die Lage so bedrohlich ist quasi, dass wenn wir bis in den Herbst nicht sag ich mal, ein stabileres Grundgerüst hinbekommen, dass wir vielleicht sogar unseren Mietvertrag kündigen müssten.
Okay, also es wird auf jeden Fall existenziell fürs linke Zentrum oder es ist existenziell. Vielleicht noch eine Frage zu den finanziellen Förderungen. Du meintest ja schon, dass das linke Zentrum da keine beansprucht. Das klang nach einer bewussten Entscheidung. Möchtest du dazu noch was sagen?
Ja, das ist natürlich eine bewusste Entscheidung, weil wir ja als Linke natürlich auch in der Kritik des Staates stehen und andersrum den Staat als Institution auch kritisieren und ja auch sehen, was es manchmal für Auswirkungen hat, wenn man abhängig ist von staatlichen Förderungen, ne, also von Zensur, wenn Inhalte in den Räumen vertreten werden, beispielsweise, die ja nicht einer breiten Masse entsprechen, oder ne, Entzug von Fördergeldern bei Veranstaltungen, die, weiß ich nicht, in der Kritik stehen oder so. Also das war uns von Anfang an sehr wichtig, da eine Unabhängigkeit auch zu bewahren und uns da auch in einem gewissen Maße nicht erpressbar zu machen und an den Inhalten sparen oder ja irgendwie abnehmen zu müssen, die uns wichtig sind, als Linke zu vertreten.
Wie kann man euch denn jetzt unterstützen?
Genau, ihr könnt uns auf verschiedenste Art und Weise unterstützen. Das erste ist, von der Lage des linken Zentrums zu erzählen, genau, Menschen dazu zu gewinnen, also als UnterstützerInnen, die ja linker Politik, linken Räumen nahestehen, denen wichtig ist, dass diese Räume erhalten bleiben. Das ist vielleicht so der kleinste Schritt. Genau, dann ist für uns ganz wichtig, dass wir monatliche, ja, irgendwie kontinuierliche Spenden erhalten, auf die wir zählen können. Wir haben viele Menschen, die zwischen 1 und 30 Euro im Monat spenden, also in so einer Form von einem Dauerauftrag. Das ist auch was, mit dem wir langfristiger kalkulieren können und wissen, ob wir safe sind oder nicht. Das ist total super, wenn Menschen das tun und uns damit unterstützen. Wir haben auf unserer Website litz-freiburg.org einen Punkt Finanzen. Da finden sich alle Bankdaten. Und das Tolle an Spenden ist ja auch, dass man die von den Steuern absetzen kann und das sehr unkompliziert läuft. Genau, das heißt, man kriegt da sogar am Ende noch ein bisschen was zurück. Natürlich freuen wir uns auch immer über Einmalspenden, wobei da gerade im Moment nicht unser Fokus drauf liegt, weil das eben ja Geld ist, was oft verpufft und nicht so eine solide Grundbasis gibt. Und ein anderer Punkt ist eben, dass wir einfach insgesamt wieder mehr Leben in der Bude brauchen. Also wir haben super viele Gruppen, die sich bei uns treffen, was total schön ist. Ne? Da kommen Menschen zusammen und organisieren sich. Worüber wir uns total freuen, ist auch, wenn Menschen Veranstaltungen bei uns machen, im Sinne von Kneipenabenden, Kulturveranstaltungen, Vorträge, wonach das Herz gerade so begehrt. Es können politische Inhalte sein, es darf aber auch einfach nur mal Spaß machen, um quasi so die Getränkeeinnahmen ein bisschen anzukurbeln. Das ist auch eine große Unterstützung.
Dann noch als Abschlussfrage, am Anfang habe ich dich ja schon gefragt, warum das Litz oder was es für dich ausmacht. Was würdest du sagen, was macht das Litz für Freiburg aus, vielleicht auch im Verhältnis zu anderen ähnlichen Orten, die man nutzen kann?
Also ich würde sagen, das linke Zentrum ist ein wichtiger Organisierungs- und Veranstaltungsort, an dem Menschen zusammenkommen können. Ich würde sagen, es ist ein Raum, der sich mit vielen anderen ergänzt. Also ne, wir haben wenige unterschiedliche Orte, an denen sich linke Menschen treffen können, an denen Menschen, die bisher noch nicht politisiert sind, auch linker Politik nahe kommen können, sich informieren können. Genau, und da würde ich sagen, reiht sich das linke Zentrum sehr stark ein. Ist auch irgendwie freundschaftlicher Solidarität mit anderen Räumlichkeiten in Freiburg. Ich glaube, was es halt besonders macht, ist, dass es nicht nur den Fokus darauf hat, ein Veranstaltungsort zu sein, sondern dass sich dort wirklich Gruppen organisieren können. Ich empfinde den Raum als sehr niedrigschwellig. Wir bekommen oft die Rückmeldung, dass es ja, ein Ort ist, an den Menschen, die sich sonst nicht in linken Räumen bewegen, wohlfühlen, in dem sie ja sich willkommen fühlen, gut aufgenommen werden, herzlich willkommen geheißen werden, genau, und wo einfach auch verschiedenste Arten Veranstaltungen stattfinden können, ja, die vielleicht auch manchmal in einem Dissens stehen, wo uns aber irgendwie wichtig ist, auch ja eine gewisse Breite an linken Positionen zu ermöglichen. Genau.
Vielen Dank. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
Ja, rettet das linke Zentrum, unterstützt uns und ja, vielen Dank, dass wir die Möglichkeit hatten, jetzt hier bei RDL auf unsere Lage aufmerksam zu machen.
Kunstwoche in Basel, politischer Protest, Regenwetter und Kommerz sowie Komposttoiletten. 25-minütiger Beitrag verstümmelt auf den Rest der Sendung durch mich. Trotzdem viel Vergnügen mit der Einladung nach Basel.
Hi Michael, schön mal wieder da zu sein.
Ja, genau. Ja, alle Jahre wieder. Du warst für uns in Basel bei der Kunstwoche. Und ich habe mir gerade unser Interview von letztem Jahr nochmal angehört. Das ist ja immer sehr, sehr viel und man weiß nie, wo man anfangen soll. Es sind 6 Messen, eigentlich mehr. Also wenn ich hier so nachzähle, dann ist die Art Basel, die Liste June, Volta, Unlimited, die Kunstbuchmesse, I Never Read, der Basel Social Club, von dem du gerade schon erzählt hast, der irgendwie JWD auf einer Wiese war, aber eigentlich voll idyllisch mit so Öko-Komposttoiletten, Art Newspaper, das ist aber eine Zeitung, oder?
Ja, das. Ich weiß nicht, warum das in der Liste steht.
Habe ich mir notiert. Dann Foto Basel, auch nochmal eine Fotoausstellung gibt es auch noch, ja. Genau, und politischer Protest, eigentlich kein Jahr ohne politischen Protest. Wollen wir vielleicht da mal anfangen?
Mit dem politischen Protest?
Ja.
Ja, also in deiner Stichwortliste steht ja gleich der Frauenstreik drin, der ist ja netterweise dank Datum immer während der Art Basel. Mhm. Der war dieses Jahr nicht ganz so groß, ich glaube wetterbedingt. Letzte Woche die Kunstmessen in Basel. Ich glaube, das war das schlechteste Wetter, was ich je gesehen habe auf einer Basel-Kunstmessen-Ding. Es war auch, ich hatte mich eigentlich die ganze Woche drüber gefreut, endlich im Rhein schwimmen zu gehen. Ich hatte meinen Wickelfisch dabei und die Badehose. Aber es war niemand im Rhein. So überhaupt nicht. Letzten Montag Wetter, haben sie dann wieder angefangen. Ja. So, aber während der Kunstwoche nichts. Genau.
Es gibt kommerzielle Angebote, es gibt kostenlose Angebote, es gibt Kunstwerke in allen Preisklassen. Also dann habe ich mir hier von letztem Jahr gestapelte iPhones, ein Teppich mit brennender Landschaft, eine Batterie mit der Energie von illegal importierten Kokain aufgeladen wurde, das verbrannt wurde, brennender Fischkutter auf dem Mittelmeer. Das waren so deine Highlights von letztem Jahr. Jetzt hast du uns wieder ganz viel neues Material mitgebracht, Fotos von der Art, von der June. Einen bekannten Namen habe ich hier gleich auch schon entdeckt. Ai Weiwei, der Künstler, der, soweit ich weiß, hier in Berlin im Exil lebt, weil er in China zu einer Persona non grata geworden ist. Stimmt das?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht auswendig. Ich habe auf der großen Messe 2 Arbeiten von ihm gesehen, die ich interessant fand. Das eine ist nennt sich Han Dynasty Urn und das ist eine, wie schon der Name sagt, eine Urne, auf der er das Coca-Cola-Logo drauf gedruckt hat. Also ein Original-Museums-Urne, auf der er das Coca-Cola-Logo drauf gedruckt hat. Und ich glaube auch ein bisschen, um den Wert von Antiquitäten und Kunst in Frage zu stellen. Und ob er jetzt, ob das Kunstwerk jetzt, glaube ich, mehr wert ist, wenn da Ai Weiwei und Coca-Cola draufsteht, als dass es eine klassische, originale Museumsurne war. Genau, die andere Arbeit, die fand ich auch ganz gut, ganz lustig. Das nennt sich Theories Dreaming von 2024. Bei der Galleria Continua habe ich das entdeckt. Ich glaube, über die haben wir letztes Jahr auch schon gesprochen. Das ist ein riesig großes Bild aus kleinen, so diesen millimeterhohen Legosteinen, das dann quasi eine Fotografie ergibt. Du hast gerade von politischen Sachen geredet. Da war eine tolle Arbeit von Mona Hatoum. Die nennt sich Fossil Folly, also fossile Verrücktheit. Und das sind zwei rote Ölfässer, die ziemlich zerbeult sind und die sie so aufgeschnitten hat, dass aus dem aufgeschnittenen Teil wiederum Äste und Bäume wachsen.
Das sind echte Ölfässer, die sie zum Brot angemalt hat?
Das sind auf jeden Fall Metallfässer, die so vom Format
her Ölfässer. Könnte ja auch sonst was sein.
Genau, ja.
Ich meine, Leute basteln ja alles Mögliche, ne? Weiß man ja nicht.
Das nee, aber
ja
von der Größe her, glaube ich, entspricht es dem, was man so in den Nachrichten immer als Barrel Oil bepreist sieht.
Zum Thema politische Kunst. Natürlich lässt auch der Nahostkonflikt die Kunstszene nicht kalt. Auch damit wird sich beschäftigt. Zum Beispiel hast du gerade schon ein Kunstwerk, schon etwas älter, von 2016 gezeigt. Gleiche Kriegszeitzone. Das sind einfach zwei Uhren, die die Uhrzeit in Gaza und in Jerusalem anzeigen. Was gab es sonst noch zu dem Thema Nahost?
Ich habe natürlich auf den nicht alles gesehen.
Ja, klar. Das ist ja unmöglich, oder?
Genau, es ist unmöglich. bei den Swiss Art Awards fällt mir spontan eine Sache ein, und zwar nicht als Kunstwerk, sondern über 80 der Nominierten für die Swiss Art and Design Awards, also ich würde sagen, ein Großteil von den Menschen, die dort ausgestellt haben, haben zusammen einen offenen Brief an die an den Bundesrat geschrieben, worin sie einen Waffenstillstand fordern und die Durchsetzung der Beschlüsse des Internationalen Strafgerichtshofs und die Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit auch an den Schweizer Universitäten in Bezug auf und Redefreiheit an den Schweizer Hochschulen in Bezug auf den Konflikt seit Oktober. Genau, da war auf den Swiss Arts und Design Awards. Diesen offenen Brief, den haben sie gewollt schlampig an die freien weißen Ausstellungswände der Außenbegrenzung der Swiss Arts und Design Awards aufgehängt. Und die sind hängen geblieben. Das fand ich auch ganz cool. Mhm. Also hätte ja auch sein können, ich glaube, wenn es eine kommerzielle Messe wäre, dann wäre das gleich wieder weg gewesen, so muss ich sagen.
Aber also es war informell, das war jetzt keine Installation?
Das war keine Installation. Ich glaube, die haben nicht dabei, aber ich denke, die haben während der Eröffnung oder während ein paar Minuten vor dem Aufbau das noch schnell dahin gemacht. Ich habe es nur quasi die Artefakte gesehen. Genau, die Unlimited, erkläre ich ja jedes Jahr, ist ein Teil der Art Basel. Das ist eine eigene Messehalle mit eigenem Kurator sozusagen, wo Galerien, die sowieso auf der Art Basel ausstellen, Projekte vorschlagen können, die zu groß, zu konzeptuell oder zu teuer sind, um sie an einem einzelnen Messestand aufzustellen. Und die ist, obwohl die Eintrittskosten ziemlich hoch sind, allein für die Unlimited, also für die Art Basel sowieso, ich glaube 35 Franken waren es dieses Jahr für die Unlimited alleine, dies ist auf jeden Fall, finde ich, immer einen Besuch wert und eine Arbeit auf der Unlimited, die auch älter ist als der aktuelle Konflikt, oder ich meine, den aktuellen Konflikt kann man auch historisch sehen, dass der sich einfach tradiert aus den vorherigen Konflikten, aber ist eine Arbeit von Kader Atiyah, die nennt sich Intifada, The Endless Rhizomes of Revolution von 2016. Und das sind so Stahlskulpturen, die aussehen, wie sich immer wieder aufzweigende Äste, also Rhizome sozusagen, in denen er thematisieren will, dass sich verzweigen und das wieder zusammenkommen und wie sich dieser Konflikt, also er bezieht sich auf die erste Intifada, denn diese aufgespaltenen Äste, diese Astgabeln sind gleichzeitig zu Steinschleudern umfunktioniert, was ja in der ersten Intifada noch sehr viel als genutzt wurde. Genau, und er bezieht sich halt auf das Tradieren des Traumas aus diesen Intifadas und dem Konflikt seither. Und das könnte man dann auch auf heute beziehen.
Das waren jetzt die Messehallen. Es gibt aber auch, also das hast du zumindest letztes Jahr erzählt, Ausstellungen in Brauereien, im Luftschutzbunker und in anderen Locations oder jetzt unter freiem Himmel.
Ja, das gab es garantiert auch, aber die Sendezeit für Fokus Südwest ist begrenzt. Das war ein Blick nach Basel, auf die Kunstwoche in Basel. Und wer den ganzen Beitrag immerhin 25 Minuten hören möchte, der kann das tun auf der Webseite von Radio Dreieckland. Der Beitrag lief am Dienstag, 25. Juni und wurde hier von mir brutal gekürzt. Das war Fokus Südwest, zusammengestellt am 27. Juni 2024 bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.